Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Hallo und frohes neues Jahr, darf man noch sagen, oder? Zur Vorstellung meines heutigen Gastes habe ich einen Lückentext vorbereitet. Er weiß noch nichts davon. Ich bitte dich jetzt aber, bevor ich dich richtig ordentlich begrüße, die Lücken zu füllen. Also, mein heutiger Gast ist Boris Beimann, zugeschaltet aus
Köln.
Er ist Jahrgang
81.
Und vom Sternzeichen her?
Das muss ich mir überlegen, Skorpion.
Aber das? Punkt, Punkt, Punkt.
Macht nichts.
Heute ist er hier, um
vielleicht ein bisschen was von meiner Arbeit zu erzählen.
Ja, genau. Und deine Jobbezeichnung ist?
Ich nenne es mentaler Auftrittscoach.
Und dabei geht es auch, und das ist jetzt die letzte Lücke, dabei geht es auch um Zwischenmenschliches, weil?
Ja, weil es geht immer darum, um aufzutreten vor Menschen. Und wenn wir vor Menschen auftreten, egal ob das bei einer Präsentation ist, im Unternehmen, ob das jetzt auf der großen Showbühne ist oder jetzt hier in diesem Gespräch, ja, eigentlich auch ein Auftritt, geht es immer um die Beziehung zu mir selber. Ne, wie fühle ich mich? Wie fühle ich mich mit dem, was ich erzähle? Also die Beziehung zum Inhalt und natürlich auch die Beziehung zu dir, liebe Sonja.
Und damit begrüße ich dich jetzt offiziell. Hallo Boris.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Erste Drucksituation hast du jetzt schon bravourös gemeistert. Bei deinem Job fragt sich jetzt natürlich erstmal jeder Auftrittscoach. Ah, okay, da gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein. Mhm. Aber ich habe dich ja auch, oder als ich da gehört habe, was du machst, habe ich auch gefragt, hast du irgendwie selbst schlechte Erfahrungen gemacht? Du hast mir erzählt, du hast als Kind und Jugendlicher ja unter anderem sehr, sehr ambitioniert Tischtennis gespielt und dein Vater war bei Turnieren immer dabei, hat sich geärgert bei Fehlern. Wie war das für dich?
Macht er heute auch noch. Ja, genau. Also schlechte Erfahrungen in dem Sinne, überwiegend gute Erfahrungen gemacht. Aber welche Erfahrung ich als Kind und Jugendlicher gemacht habe, ist, dass ich total ambitioniert war auch. Also einfach total Spaß dran hatte und fleißig war, aber quasi das, was ich so im Training immer geschafft habe, nicht dann im Wettkampf umsetzen konnte und immer gemerkt habe, dass ich unter meinen Möglichkeiten bin. So. Und das war erstmal frustrierend und dann war mein geliebter Vater, bis ich 10 oder 11 war, ganz oft dabei und jetzt nicht, weil der überambitioniert war oder so, ne, sondern der hat einfach echt Spaß gehabt, dabei zu sein. Der hat sich immer geärgert, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Und das habe ich natürlich immer rausgehört, weil die Eltern hört man aus Entfernung. Und das war, das hat er nicht mal böse gemeint in dem Sinne, sondern das war einfach, also die Affektkontrolle in dem Bereich war, naja, mäßig. Aber der hat halt gedacht, du kannst es doch besser. Ne? Nur hat mir das in dem Moment, das habe ich auch erst Jahre später verstanden, natürlich nicht geholfen, sondern im Prinzip hätte ich mir da so die, ich sage jetzt mal, verbale Umarmung irgendwie eher gewünscht. Ne? So. Und dann habe ich ihn rausgeschmissen.
Der durfte dann nicht mehr zugucken kommen?
Der durfte dann, das war dann meine Exit-Strategie damals. Damals hatte ich noch keine andere. Dann habe ich wirklich gesagt, darf es nicht mehr zugucken. Was natürlich irgendwie schade ist. Ja. aber irgendwie auch ein bisschen, bin ich ein bisschen stolz drauf, dass ich da mir einen Weg gesucht habe. Und auch cool, dass er das mitgemacht hat. Ne?
Ich finde krass, dass du dabei so lachst, wenn du das erzählst. Weil es ist ja, also wenn ich mich da reinversetze, ich als 10-Jährige oder so, ich habe Dressurreiten gemacht und meine Eltern waren waren das ganze Gegenteil, weil die fanden alles geil, was die Tochter da mit dem Pferd macht und so. Auch wenn es da gar nicht, wenn es keine guten Noten gab, dann von den Richtern oder so.
Der fand das, glaube ich, auch geil. So, der hat das halt, also.
Ja, aber hat sich geärgert, meint das?
Ja. Ja, da kann ja auch eine Wertschätzung drin stecken, nur ein bisschen anders kodiert.
Du hast ja, neben dem Sport hast du ja auch viel Musik gemacht und das sind ja dann auch so Auftrittssituationen. Also du hast Klarinette, Saxophon gespielt und du sagst, das war, einerseits wolltest du das, hattest aber gemischte Gefühle, weil es irgendwie auch ein Horror war und sich dir da der Magen umgedreht hat. Warum? Also hast du dir da selbst Druck gemacht?
Ja, also genau. Warum? Also ich hatte, da war ich nicht so ambitioniert. Ne? Also ich hatte unheimlich Spaß dran, aber ich war jetzt nicht so ambitioniert. Aber ich hatte schon, glaube ich, die Sorge, immer die Menschen, mit denen ich auftrete oder die anderen Wichtigen irgendwie zu enttäuschen. So, das lief jetzt auch nicht in so einem ganz bewussten Prozess ab, aber ich hatte schon auch Lust da, ich meine, es macht ja total Spaß, mit Leuten so in der Big Band oder in Bands zu spielen. Das hat ja eine enorme Power. Und deswegen spielt man ja irgendwie auch Musikinstrumente, finde ich. Und gleichzeitig hatte ich dieses durchaus ungute Gefühl im Magen. Und ja, also mir selber Druck gemacht, heißt so ein bisschen, dass ich das aktiv gemacht hätte, sondern das ist nicht so aktiv, sondern das passiert. So. Und das Signal gibt mir der Körper.
Zum Beispiel in dem Fall dann der Magen, der sich umdreht.
Genau, ja, also ich sag mal, die Formulierung, ich habe Schiss, die kommt ja von irgendwoher. Ja, ich meine, wenn man also Tierdokus sich mal anguckt wieder und guckt, wie die auf der Flucht sind, die entleeren sich ja, während sie rennen. So, das machen wir Menschen zum Glück nicht, aber ist ja logisch, in einer Gefahrensituation und wenn ich die Sorge habe, jemanden zu enttäuschen, der mir wichtig ist, dann ist das in Anführungszeichen eine Gefahr, dann ist die Verdauung erstmal nicht so wichtig.
Später war es bei dir dann andersrum, also da warst du nicht selbst in so einer Drucksituation oder vielleicht nicht so unmittelbar, weil du warst ja auch Fußballtrainer und hast, glaube ich, bis zur U19 Bundesliga, Spieler trainiert. Da geht es ja sehr um Leistung, vielleicht sogar um den Übergang zum Profi-Dasein. Wie hast du denn deinen
Ja.
Spielern den Druck genommen?
Ja, das ist genau. Ich konnte dann im Prinzip habe ich mich dann wieder gesehen aus einer neuen Perspektive. Und das war halt spannend, weil ich so sehen konnte, wie viel Druck da ist und gleichzeitig wie viel Spaß und Ambition. Und da habe ich mich erlebt, dass ich hatte zwar schon auch eine systemische Ausbildung und Kommunikationsschulung und so weiter. Also ich war da schon bestimmt sensibel und feinfühlig, aber ich hätte trotzdem die gleichen Sätze sagen müssen wie meine Trainer damals. Also ja, da musst du halt jetzt durch, ne? Oder die richtig Guten wachsen ja unter Druck über sich hinaus. So, also das war halt unbefriedigend, ne? Also einfach die gleichen Sätze sagen zu müssen. Und dann habe ich gesagt, Mann, es braucht einen anderen Zugang und habe mich quasi wirklich auf die Suche begeben. So, was ist denn Druck? So, und habe mich mit unheimlich vielen Leuten auch unterhalten, also Profis, Trainern, bin in andere Bereiche rein, also klassische Musik, Opernsänger, Leute, die mit Opernsängern arbeiten. Ja, bin wirklich so auf so trüffelschweinmäßig auf die Suche gegangen. Und das Spannende war dann, dass die Geschichten, die selbst Vollprofis erzählt haben, und die Metaphern, zum Beispiel von einem wirklich etablierten Sänger, der dann sagt, Boris, wenn ich bei manchen Auftritten, wenn ich da den ersten Ton nicht treffe, dann kannst du mich sofort wieder hinter die Bühne tragen. Und in dem Moment dachte ich, das gibt's doch nicht, weil ein paar Wochen vorher spreche ich das erste Mal mit einem Fußballprofi, der damals 30 war und auch quasi, ne, voll etabliert und so weiter. Und er sagt, Boris, manchmal ist es so, erster Pass kommt nicht, da habe ich das Gefühl, ich habe einen Skischuh an. So,
Und
und dann dachte
da
ich,
muss ich dich kurz unterbrechen,
ja.
weil da bin ich gespannt, welche Sätze du dann sagst, was da helfen soll, wenn Fußballer einen Skischuh anhat oder der Musiker den ersten Ton nicht trifft. Weil heute ist dein Job, Leichtigkeit in Drucksituationen zu bringen.
Ja.
Und wie das geht, da wollen wir ja alle wissen, das besprechen wir gleich hier bei Plus Eins. Mark Twain soll gesagt haben, das menschliche Gehirn ist eine großartige Sache. Es funktioniert vom Augenblick der Geburt an bis zu dem Zeitpunkt, wo du aufstehst, um eine Rede zu halten. Mein Plus Eins heute ist Boris Beimann, von Beruf Wettkampf- und Auftrittscoach. Also auf der einen Seite für Vollprofis, für Film- und Fernsehstars, die Angst zum Beispiel vor dem roten Teppich haben, oder für Profisportler, die in Wettkampfsituationen vielleicht die volle Leistung abrufen wollen, aber nicht können. Wer ist denn dein Lieblingsklient?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Naja, ich finde es immer schön, wenn jemand aus sich selbst heraus irgendwie was macht. Also bei Künstlern ist es natürlich, wenn die selber Musik machen und ich danach vielleicht mal zuhören darf, ist es natürlich besonders schön.
Okay, diplomatische Antwort. Also wie wenn man Eltern fragt, wer ist denn eigentlich dein Lieblingskind, da gibt es dann natürlich auch keine Antwort drauf. Okay, aber
Ich fand
Drucksituation.
es schon recht direkt.
Also Drucksituation kennt ja jeder von uns. Also da muss man nicht Promi sein. Du sagst ja, die Welt ist eigentlich eine Bühne. Also natürlich kann man auf einer Stadionbühne spielen oder im Stadion spielen, aber wir kennen auch Bewerbungsgesprächssituationen, Prüfungen, ein Date. Also wir alle treten ja ständig irgendwie auf. Wir alle kennen Aufregung, Druck, Panik. Wo kommt das her?
Ja, das Spannende ist wirklich, dass es gar nicht auch so um die Masse zum Beispiel geht, an Publikum, sondern oft ist es ja, und das kennen wir, glaube ich, alles, eine Person, die den Unterschied ausmachen kann. Man hält eine Präsentation im Unternehmen vor Kollegen und auf einmal ist nochmal Chef oder Chefin dabei. So. Ne? Und auf einmal fühlt es sich anders an. Und wenn du fragst, wo das herkommt, ich glaube, wir sagen oft, es heißt Versagensangst. Ich bin da anderer Meinung. Das ist eine Ebene, geht es weiter, weil eigentlich ist ein Auftritt, wissen wir immer, der kann gut laufen oder der kann schief gehen. Und wenn ein Auftritt schief geht, dann könnte die Konsequenz sein, dass ich quasi aus meiner Gruppe ausgeschlossen werde. Mhm. So, deswegen sind zum Beispiel für viele, vor der Familie aufzutreten, ist für viele oft echt schwierig. Mhm. So, schwieriger. War übrigens der erste Schauspieler, der am Wiener Burgtheater war und der mit mir gearbeitet hatte, ich war
Darfst
total...
Darfst du Namen nennen?
An der Stelle darf ich ihn...
wir googeln das.
Ja. wir haben damals zu dem Geburtstag, für den 75. Geburtstag seines Vaters gearbeitet. Mhm. Weil er sagte, da haben alle die Erwartungshaltung, dass ich das kann.
Ja, klar.
So, und das heißt, das würde ich sagen, ist eine Urangst, die wir alle kennen. Und zwar die Angst vor dem Ausschluss aus der Gruppe.
Mhm. Weil wir ja Herdentiere sind und irgendwie.
Ja. Ja, ohne die Gruppe hätten wir halt, also ich würde sagen, es ist bis heute schwierig. Das merken wir ja, glaube ich, in dieser Zeit, wie wichtig Verbindungen sind und Beziehungen. Aber natürlich, ohne die haben wir ja wirklich nicht überlebt.
Da will ich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Also eben diese Verbindung, Beziehung, was ja auch immer so ein bisschen Thema hier bei Plus Eins ist. Ja. Du hast vor kurzem mal eine Podcast-Folge aufgenommen mit Anna-Maria Mühe, mit der Schauspielerin. Liebe Grüße an dieser Stelle. Die hat zu dir gesagt, also gerade wenn sie, als sie selbst auftritt, ja, vor ihr wichtigen Menschen, das kommt so ein bisschen dieser Geburtstagsrede gleich, dann hat sie manchmal schlaflose Nächte. Und du sagst ja, so Auftritte haben immer was mit Beziehung zu tun, zu sich selbst, zu anderen, zum Thema vielleicht. Wie meinst du das?
Wenn ich quasi in den Raum reingehe und habe das Gefühl, das Publikum ist mir nicht wohlgesonnen, die mögen mich nicht, so, dann ist es ja quasi auch
Da könnte ich doch aber sagen, ist mir doch scheißegal.
Genau, also das ist auch quasi dann eine richtige Haltung, die man quasi entwickeln kann und die Teil meiner Arbeit ist. Also wenn ich mich abhängig mache von der Rückmeldung des Publikums, das ist langfristig wichtig, ne? Wenn eure Sendung niemand hören würde, solltet ihr euch Gedanken machen. Aber jetzt in dem Moment, wenn du dir jetzt Gedanken machen würdest, finden meine Hörer und Hörerinnen das gut, dann wärst du nicht mehr mit mir im Gespräch, sondern wärst woanders, hättest du Stress. Mhm. So, das heißt, die Beziehung zum Publikum ist natürlich total wichtig. So, und wenn man da aber reingeht mit, und da finde ich ein Date ein schönes Beispiel, hoffentlich mögen die mich jetzt.
Na, wie gehst du denn zum Beispiel dann zu einem Date? Gehst du da rein und sagst, ich bin sowieso der Geilste?
Jetzt siehst du, dass die Beziehung zu mir selbst, die könnte ich da vielleicht an manchen Stellen stärken. Nee, da habe ich, glaube ich, eine recht ähnliche Einstellung. Ich habe Spaß, jemanden kennenzulernen. Mhm. Also ich habe Spaß an der Begegnung, so. Und ich freue mich, irgendwas Neues zu erfahren. So, das ist dann eine Haltung, die mir hilft in Situationen, wenn ich auf was Neues treffe. Das heißt ja übrigens nicht, dass mir das nicht selber irgendwie passiert.
Okay, aber jetzt nehmen wir mal an, also es kommt jemand zu dir, muss ja nicht Promi sein, also eine normale Person mit Angst oder mit Druck in einer bestimmten Situation, daran will ich arbeiten. Was machst du dann im Coaching?
Genau, also es geht in erster Linie darum, dass wir merken, das sind ja vor allem auch körperliche Prozesse. Also so wie du mich vorne zu Beginn so unter Druck gesetzt hast, wenn wir uns jetzt eine Situation vorstellen, ne, Bewerbungsgespräch, Prüfungssituation oder so, dann die wir nicht so ganz mögen, dann reagiert ja der Körper klassisch. Mhm. Die meisten sagen Lampenfieber, andere sagen Druck, Stress ist eigentlich echt nicht so entscheidend. So, und diese körperliche Reaktion, wenn man die gedanklich lösen möchte, das ist, ich sag mal, so eine Aufgabe. Ist echt, was kennen wir doch, wenn wir großen Stress haben. Und wir wissen ja, eigentlich könnte ich mich entspannen, eigentlich schaffe ich es doch.
Wir versuchen es irgendwie rational uns zu erklären und sagen, nachher ist es so halb so schlimm, aber es funktioniert nicht, komm nicht im Körper an.
Genau, der Verstand, und da hat Mark Twain insofern nicht ganz recht gehabt, also weil das Gehirn funktioniert genau richtig, es stellt quasi nur auf andere Systeme um, auf Überleben, sage ich mal, ganz vereinfacht. So, und diese Spannung, dieser Druck auf dieser körperlichen Ebene ist am besten, und das mache ich in der Regel so im ersten Schritt, zeige ich eine Technik, um dieses körperliche Erleben selbstständig, und zwar, ich sage jetzt mal sofort, sehr, sehr schnell zu reduzieren.
Was für eine Methodik? Das möchtest du uns jetzt nicht verraten. Weil
doch, doch, klar, absolut. Nein, nein, das ist total wichtig, dass man sagt, so ein Satz vorweg, wir scannen ja immer in dem Raum, bin ich hier sicher oder nicht, so permanent. Und das machen wir über alle Sinneskanäle, also ne, über das Gefühl, wir spüren, wenn jemand hinter uns steht, ne? Also Tastsinn ist ganz wichtig, dann die Augen, also visuelle Sinn, auch der Geruch kann wichtig sein. Ich sage mal, stell dir mal einen Krankenhausgeruch vor, der ist für die meisten Menschen sofort unangenehm. Mhm. Ne? Das heißt, das geht erstmal über alle Sinne und diese Sinne können wir gleichzeitig nutzen, um uns wieder in Sicherheit zu bringen. Das ist ein super easy Tipp, auf eine Bühne einen Geruch mitnehmen, den man gut findet.
Aha.
So, sagte eine Sängerin vor Natur, sagte, ja, ich nehme immer so ein Lavendelbad. Okay. Und beim Aussprechen kam die schon in Ruhe. Ich sagte, ja, nimm doch so einen Lavendelduft auf dein Handtuch.
Weißt du, was ich immer mache, auch gerade jetzt? Ich habe immer weil Arbeit stresst mich schon auch, weil ich ja weiß, das muss jetzt eine schöne Sendung werden, wir wollen ein schönes Gespräch. Ich habe immer einen Stein mit in der Hand. Weißt du, so, man sagt ja so Handschmeichler. Und ach, den habe ich immer so in der Hand. Und wenn, ne, wenn man so denkt, oh, jetzt ist irgendwie, man holt sich irgendwie so ein bisschen ins Hier und Jetzt eben durch den Tastsinn in dem Moment. Okay, also ich mache mal ein Zwischenfazit hier. Uns Menschen ist die Rückmeldung, also das Feedback anderer eben nicht scheißegal. Könnte es vielleicht manchmal sein, dann hätten wir weniger Probleme. Aber wir sind nun mal soziale Wesen, Herdentiere. Und du sagst aber auch, nicht jedes Publikum hat meine 100% verdient.
Ja,
aber genau. Jetzt im Radio oder Podcast, wir wissen ja gar nicht, wer unser Publikum ist. Also wir sehen oder hören Sie ja nicht, liebe Zuhörerschaft. Also woher wissen wir, ob wir jetzt, wir beide, Boris, lieber 120% oder doch nur 80 geben sollen? Es ist eine Fangfrage.
Ja, es ist eine Fangfrage. Ich merke das schon. Den Schweiß kann man jetzt zum Glück auch nicht sehen auf meiner Stirn, aber...
Ich drücke meinen Stein.
Du drückst deinen Stein. Pass auf, ich sag's mal folgendermaßen. Naja, wenn wir denken, wir müssten immer 100% geben, dann heißt es ja, du kommst auf die Bühne oder in dein Studio und die Latte ist schon dermaßen weit oben und du weißt gar nicht vielleicht, was sonst alles kommt. Das ist ja eine Riesenbürde. Mhm. So, plus es ist natürlich Perfektionismus, was per Definition Quatsch ist und natürlich auch total unmenschlich. Und ich meine, Sonja, jetzt frage ich dich, wie oft haben deine 80% denn schon gereicht?
Die reichen ständig.
Die reichen ständig, so. Das ist doch eigentlich schon geil, so festzuhalten und zu überlegen, wenn du jetzt sagst, meine 70%, die sind schon echt gut.
Okay.
Und wenn ich Bock habe und der Boris ist nett, dann gebe ich sogar mehr. Aber du entscheidest es quasi für dich. Das, glaube ich, ist eine bessere Haltung.
Gut, ich werde es mal nachmessen, wie viel Prozent ich dir jetzt im weiteren Verlauf der Sendung gebe. Die Welt ist eine Bühne, ob im Stadion, im Bewerbungsgespräch, bei der Prüfung, beim Smalltalk oder beim Hochladen des neuesten Fotos auf Instagram, wir alle treten ständig auf. Oh mein Gott, das sagt mein +1 heute Boris Beimann. Und da frage ich mich, was, wenn unsere Performance den anderen nicht gefällt? Oder noch schlimmer, wenn das Feedback nicht nur negativ, sondern vor allem unsachlich, beleidigend oder gar ein Shitstorm ist. Boris, hast du da mal selbst eine Erfahrung mitgemacht?
Also ich selber zum Glück war dem noch nicht ausgesetzt. Man weiß ja nie, was passiert. Aber ich habe natürlich im Rahmen meiner Arbeit damit zu tun, weil ich mit Menschen arbeite, die auf öffentlichen Bühnen stehen oder sich da bewegen wollen und auch schon Shitstorms ausgeliefert gewesen sind. Und das fühlt sich natürlich alles andere als gut an.
Wir haben da letztens auch schon drüber gesprochen, über dieses Thema mal. Da hast du es Lautstärke genannt in den sozialen Netzwerken oder man kann ja auch manchmal sagen in den unsozialen Netzwerken. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie man das wieder schafft, sozialer miteinander umzugehen. Und Überraschung, wir haben keine Antwort gefunden. Und deswegen fragen wir jetzt eine Frau, die sich damit auskennt.
+1. Die Antwort.
Und die kommt heute von Journalistin und Autorin Nicole Diekmann. Sie kennen sie vielleicht von ihrem Buch Die Shitstorm-Republik, wie Hass im Netz entsteht und was wir dagegen tun können. Und die Frage lautet heute eigentlich, wie gehen wir leiser miteinander um, also vielleicht auch differenzierter oder gar sozialer in den sozialen Medien. Hallo Nicole.
Hallo, danke für die Einladung.
Du stehst ja quasi andauernd mitten im Lärm, wenn man so will. Du hast knapp, ich glaube, 120.000 Follower bei Twitter. Was war denn bisher das Schlimmste, was du erfahren hast? Also welche Erfahrung, welcher Kommentar hängt bei dir noch bis heute nach?
Mir hat mal jemand geschrieben, dass er mir wünscht, ich würde einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erleiden, dann aber nicht sterben, sondern ins Wachkoma fallen, sodass ich mich jahrelang quäle. Mhm. Das war das Schlimmste, was mir jemand geschrieben hat, weil das zeigt, da hat nicht einer mal kurz aus der Hüfte geschossen im Affekt, sondern der hat sich richtig Gedanken gemacht darüber, wie er sich mein Siechen oder mein Leid am genussvollsten ausmalen würde.
Was meinst du, wo kommt sowas her? Also wie entstehen Hass oder sogar Hetze im Internet?
Ich glaube, dass der Hass nicht im Internet entsteht, sondern der entsteht im sogenannten echten Leben. Und das Internet ist eine super Triebabfuhrfläche für ganz viele Leute. Ich würde da gar nicht dieses berühmte, die Anonymität des Internets, Begründung für wählen, weil wir alle sehen, alle Fachleute, alle Staatsanwälte, alle Richter, dass die Hürde mittlerweile so niedrig liegt für Leute, die Hemmschwelle, dass also wirklich unglaubliche Kommentare, wie der eben von mir auch zitierte, übrigens, auch mit Klarnamen verschickt werden. Das ist mittlerweile völlig egal. Also ich glaube, dass eine Menge Frust sich Bahn bricht im Netz, aber das gehört auch zur Wahrheit, das Netz ist ein Verstärker, weil man sich da eben gegenseitig noch so bejubelt für möglichst Hass. Also wer am meisten hasst, wer am meisten hetzt, der hat die meisten Fans. So funktioniert das leider.
Es gab jetzt eine 2019 eine Studie aus den USA, aus Stanford, die einfach mal 4 Wochen, also Leute 4 Wochen lang nicht Facebook genutzt haben und sich nicht nur so der quasi das Wohlfühlen verändert hat positiv, sondern auch diese politische Polarisierung stark. Und ein großer Teil dieser Leute auch danach gar nicht mehr so stark ins Netz wollten. Und deswegen finde ich so die Frage eigentlich so wichtig, wie kommt man denn zu einer Lösung und wie könnte man denn auch, also wie wichtig sind denn diese Systeme und diese Algorithmen und weil negative Verstärker in uns Menschen natürlich angelegt sind.
Da will ich natürlich jetzt drauf hinaus, weil ich möchte auch mal aus unserer Bubble raus, weil wir machen natürlich alle irgendwie was mit Medien. Wenn ich jetzt an meinen Vater denke, der ist 72, der sagt, was ist denn Instagram überhaupt? Und wenn ich ihm das erzählen würde, würde er sagen, ja, dann mach doch da nicht mit. Also Nicole, was ist die Lösung? Wie gehen wir besser in den sozialen Medien miteinander um und jetzt sag nicht Social Media abschaffen?
Nee, also genau, das ist es nämlich nicht. Das ist nicht die Lösung. Ich würde mal 2 Punkte voranstellen, die nicht funktionieren. Erstens, nicht mehr mitmachen, bin ich strikt gegen. Zweitens, eine Weisheit hat sich als Quatsch herausgestellt, nämlich don't feed the troll. Also das hat man jahrelang behauptet. Reagiert einfach nicht auf diese Leute, dann hören die schon von alleine auf. Das ist ein kolossaler Fehlschuss gewesen. Das funktioniert nicht. So, die haben einander gefunden und ich glaube, wenn man gar nicht mehr darauf reagiert, beziehungsweise nicht zwischendurch immer mal klarstellt, dass das eine Minderheit ist, die kein Benehmen hat und die eben nicht in ihrem Verhalten und in ihrer Lautstärke dem entspricht, was eine überwiegende, aber leider oft schweigende Mehrheit für richtig hält, dann rottet sich dieser Mob noch mehr zusammen und dann wird die Stimmung noch schlechter in den sozialen Medien. Und das schlägt ja auch auf uns, egal ob wir passiv oder aktiv daran teilnehmen, das schlägt uns ja auch aufs Gemüt.
Ja. Okay.
Das ist das Problem.
Jetzt hast du gesagt, was nicht hilft, aber was hilft denn?
Ja, ja. Genau. Also Dosierung, wie auch bei allem anderen, die Dosis macht das Gift. Ich habe jetzt als Neujahrsvorsatz Twitter zum Beispiel von meinem Telefon geschmissen. Ich habe die App auf meinem iPad. Das bedeutet, ich gehe sehr bewusst auf Twitter. Da bin ich am meisten. Als Journalistin bin ich am meisten auf Twitter. Das gehört zum Job mittlerweile. Und habe am Anfang tatsächlich sowas wie Phantomschmerz gehabt. Ich habe immer mal wieder, da habe ich wirklich gemerkt, wie sehr ich das internalisiert hatte. Ich habe das Telefon in die Hand genommen und habe irgendwo hingeklickt und habe gemerkt, Moment, da ist ja gar nichts mehr. Also ich hätte mir quasi übertragen so Nikotinpflaster aufs Handy kleben müssen. Dadurch merke ich schon, wenn ich Twitter öffne, dann mache ich das bewusst. Und dann mache ich das auch bewusst sehr schnell wieder zu und benutze das ein bisschen weniger beiläufig, sodass auch nicht beiläufig diese schlechten Vibes in meinen Alltag Einzug halten können. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe es ja eben schon gesagt, Don't Feed the Troll funktioniert nicht. Ich sage immer, man muss das für sich so regeln, dass man abends nicht im Bett liegt, kurz vorm Einschlafen und sich noch ärgert. Für mich, betone das immer, für mich ist der richtige Weg, mir zwischendurch die krassesten rauszuziehen oder einen der krassesten und den tatsächlich vor Publikum einmal darauf hinzuweisen, mit Humor, dass es relativ albern ist, was er da gerade macht. Dass es mich nicht juckt, das ist tatsächlich so. Ich habe ein ziemlich dickes Fell inzwischen. Aber dass er sich da als jemand zu erkennen gibt, der eigentlich oder wie eigentlich niemand auf dieser Welt sein will. Das ist für mich der richtige Weg. Und was total wichtig ist, immer erstmal durchatmen, bevor man irgendwas schreibt. Immer erstmal durchatmen, denn sonst wird man auch ganz schnell zu einer Person. Und wenn das nur für einen Tweet ist, den man eigentlich nicht sein will, und dann ist dieser Tweet aber in der Welt und das Bild von Leuten, die einen nur dort kennen, von einem ändert sich und zwar nicht zum Positiven.
Okay, also ich nehme mit, wir können eigentlich das große Ganze nicht ändern, aber unseren Umgang damit. Verstehe ich das richtig?
Ja, also in der Masse können wir das bestimmt alles ändern, aber man sollte nicht unterschätzen, wie groß das Interesse der sozialen Netzwerke, der Tech-Riesen daran ist, dass sich das nicht ändert. Ne? Also alles, was emotionalisiert, lockt die Leute auf die Seiten und lässt die Leute auch auf den Seiten bleiben und lässt die Leute auch interagieren. Das wiederum liefert Facebook, Twitter, YouTube und anderen Daten über uns, Informationen über uns. Und das wiederum ermöglicht personalisierte Werbung. Und das ist die Goldgrube. Davon profitieren Facebook und alle anderen. Nicht von uns. Wir zahlen ja nichts. Das wird auch so bleiben. Sondern von den Firmen, die noch nie so gezielt ihre Anzeigen platzieren konnten, wie sie es auf den Plattformseiten können, weil die so unfassbar viel über uns wissen. Das heißt, Facebook, Twitter und alle anderen werden einen Teufel tun und die Algorithmen ändern, die dazu führen, dass wir gegenseitig, wenn wir nicht aufpassen, versuchen, uns in Brutalität und Lautstärke gegenseitig zu überbieten.
Das sagt die Journalistin und Autorin Nicole Diekmann auf die Frage, wie gehen wir leiser miteinander um, vielleicht auch differenzierter oder ein bisschen sozialer, und zwar in den sozialen Medien. Wir haben gelernt, abschaffen oder nicht mitmachen hilft nicht, aber vielleicht die Dosis macht das Gift, also wenn wir einen bewussteren Umgang mit den sozialen Medien pflegen. Vielen Dank, Nicole.
Ich danke.
So, soziale Medien, jetzt sage ich was, sind nicht nur schlecht. Mein Plus Eins, den Boris Beimann, den habe ich über Instagram kennengelernt. Erinnerst du dich, Boris, wie das war?
Also nicht genau, das liegt aber auch an meiner mäßigen Erinnerung.
Aber ich weiß, alleine, das ist ja gut.
Ich weiß, das war, weil ich quasi dich wahrgenommen hatte im Umgang mit dem Thema Depression und so weiter und ich das spannend fand und auch wissen wollte, so was hat sich so auch an, ja genau, was, das war glaube ich der Auslöser.
Ne? Und seitdem netzwerken wir ja. Für mich ist es ein richtig gehendes Hobby, über Instagram Inhalte zu teilen, eben zu mentaler Gesundheit und so weiter, Videos zu machen, quasi nach draußen zu gehen mit einem Inhalt, mit einem Thema. Und du sagst aber, dein Insta-Auftritt macht dir Bauchschmerzen. Jetzt haben wir so viel über Druck und über Stress, aber warum macht dir Instagram Bauchschmerzen?
Ich habe so eine Hassliebe. Also es ist natürlich total so, dass ich auch Inhalte teilen kann und die Hürden total klein sind für Menschen, auch mit mir in Kontakt zu treten. Und gerade was sich so künstlerisch und so weiter abspielt, bewegt sich ja da. Da freue ich mich auch drüber. Ich freue mich auch, wenn mich da Leute anschreiben. Aber gleichzeitig natürlich ist es eine permanente Bühne. Ich stelle mich da natürlich auch auf eine gewisse Art beruflich dar und bin dann irritiert, wenn Menschen, die mich eigentlich kennen, mich nur da wahrnehmen, anstatt mal zum Hörer zu greifen.
Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber mal gelesen, so ein Zitat, das geht so ungefähr, die eigene Schüchternheit zu überwinden ist wie eine Sucht. Und jetzt komme ich nämlich mit einem Fact über dich um die Ecke, was man so vielleicht gar nicht denken würde. Du bist eher, also du beschreibst dich selber als eher ruhigen, introvertierten Typ. Also du bist ja auch ein Mensch, du bist ein Yogi, der morgens gerne in Badehose irgendwie auf der Terrasse Atemübungen macht. Aber in welchen Situationen, also weil du quasselst mich ja jetzt hier auch voll oder wir unterhalten uns doch gut und wir sind nicht introvertiert. Was heißt denn für dich introvertiert?
Ja, es gibt ja da auch eine Mischung, ne? Also es gibt ja auch Introvertierte, Extrovertierte.
Aber was ist denn eine Situation, wo du über dich selbst sagen würdest, ich bin eigentlich eher ein Zurückhaltender oder da möchte ich möchte gar nicht so laut sein oder ich möchte gar nicht immer was abliefern müssen?
Also nee, das möchte ich auf jeden Fall nicht, aber wenn ich jetzt Beispiel mit einem Freund oder wenn ich quasi irgendwo hingehe, wo ich jetzt nicht alle kenne, dann bin ich nicht derjenige, der den Raum unterhält. Dann bin ich eher jemand, der eher in einem Zweiergespräch irgendwie jemand kennenlernt und jemand, der gerne Fragen stellt, so an der Stelle. Und ich kann Ruhe dann auch ganz gut aushalten, was nicht heißt, dass ich auch mal laut werden kann oder verärgert oder wie auch immer. Ne? Aber ich würde mich schon bin da schon eher introvertiert. Ja.
Ach, spannend, weil das würde ich zum Beispiel über mich selbst auch sagen. Das ist komisch, weil wir ja so einen Job haben eigentlich, der schon auch ein bisschen was mit Präsentation zu tun hat und mit Reden. Aber privat würde ich zum Beispiel auch sagen, ich höre lieber zu, als Leute zu unterhalten. Es ist eigentlich dann kein Widerspruch, oder? Wie siehst du das?
Ich glaube auch nicht, dass es ein Widerspruch ist. Ich glaube, es ist stark abhängig, glaube ich, auch, also in welchem Setting so. Und über mein Thema rede ich liebend gerne. So, da habe ich es interessanterweise, wenn Freunde neben mir stehen und ich erzähle das jemandem neu, das ist für mich ein bisschen Stress. Weil ich dann immer denke, ich nerv meine Freunde damit.
Weil wir vorhin so ein bisschen auch über die Lautstärke in den sozialen Netzwerken gesprochen haben. Kann Introvertiertheit da dann nicht auch eine Stärke sein? Also so eine Art, weiß ich nicht, Gegenbewegung? Also weil was wäre, wenn wir jetzt alle rumbrüllen würden, wenn auf einer Party immer alle sich in den Mittelpunkt stellen würden und alle sich gegenseitig unterhalten? Also wenn alle unendlich viel Raum und Aufmerksamkeit einnehmen würden.
Ja, das ist ja quasi fast so ein bisschen der Trend, ne? Also dass alle sich dann alle auf diese Bühnen gehen müssen. Und du, ich fände es schön, ich habe da jetzt keine Lösung für. Ich glaube, ich finde, manche Dinge brauchen halt, kann man nicht so in einem Satz halt immer erzählen. Die brauchen so ein bisschen mehr Differenziertheit. Und das geben die Systeme nicht so her. Ne? Und wenn man guckt, nach welchen Logiken die funktionieren, wenn es mir jetzt darum gehen würde, einfach nur in Reichweiten zu wachsen, dann müsste ich ganz gewiss, dann wäre es einfacher, gewissen Logiken zu folgen, die mir nicht gefallen. Und ob da jetzt leisere Töne quasi zu einem, in Anführungszeichen, Erfolg führen, ich weiß es nicht, aber da so mein Bauch sagt so, schön wär's.
Hast du denn dann manchmal Angst in diesen, ich nenne es jetzt einfach mal weiter Systeme, hast du Angst in diesen Systemen unterzugehen, nicht gesehen oder nicht gehört zu werden?
Nee, also mein Ziel ist ja jetzt nicht, so krass zu wachsen in Followerzahlen. So.
Ich find, das meine ich gar nicht. So. Also auch, ne, weil wenn man eher, wenn du sagst, du bist privat eher, vielleicht eher zurückhaltend, introvertiert, ruhiger, da kann man ja auch in einem Gespräch, in einer Party, in einer, weiß ich, Jobsituation auch eher mal untergehen. Wenn da Löwen sind, die brüllen zum Beispiel die ganze Zeit.
Ja, das kann passieren, ja. Die Sorge nicht, ich glaube, also wenn sowohl privat als auch beruflich, glaube ich, geht es darum, sich dann eben die, ja, ich würde jetzt sagen, die Settings oder sein Umfeld so zu bauen, dass das angenehm ist. Und gleichzeitig auch jetzt quasi, das ist ja auch spannend. Also ich meine, ich habe jetzt auch in meinem Umfeld viele laute Charaktere. So, oder immer wieder. Ich finde es ja auch spannend. So, ne, an der Stelle. Ja, also deswegen, ich glaube, da geht es so darum, dass ich für mich ganz persönlich das immer so baue, dass sich das für mich gut anfühlt. Und das ist ja, das verändert sich ja ständig. So. Ich verändere mich ja auch. Also ich bin mit Sicherheit jetzt, wenn mich jemand länger kennt, wahrscheinlich präsenter in meiner Art oder lauter, als ich das früher war. So.
Und da sind wir ja irgendwie auch wieder so beim Anfang, bei, ne, wenn du sagst, dass du früher vielleicht anders warst, in Drucksituationen auch anders reagiert hast, da schließt sich quasi der Kreis vom Thema Druck, Angst, weil solche Emotionen, die wollen uns ja auch immer irgendwie was sagen, was zeigen, wo wir hingucken sollten. Was ist das bei dir? Hast du da für dich eine Antwort gefunden? Ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber ja, ich frage also es nur, weil ich für mich selbst da keine Antwort bisher gefunden habe. Ich denke immer so, ungutes Gefühl, Druck, Angst, ja.
Naja, das Spannende ist immer natürlich zu gucken, woher das kommt, aber ich bin so analytisch. Gleichzeitig geht es mir oft darum, dass es für mich leichter wird oder sich besser anfühlt. Und jetzt wäre ich ja doof, wenn ich Techniken, die ich anderen Leuten zeige, nicht selber für mich anwenden würde. So, das heißt gerade, also so Sachen, also ich war als kleines Kind, ein ziemlich wütendes Kind. Wenn ich Rage habe, dann mache ich eine kleine Übung, damit die Rage rausgeht. So, damit die mich nicht so übermannt oder nicht mir Energie zieht. So,
du legst dich auf den Boden und trommelst mit Händen und Füßen auf den Boden.
Genau. Nee, ich mache dann so eine Mischung aus so einer Klopfübung und genau, so, das könnte man auch als Trommeln bezeichnen. Gibt es so ein schönes Wilhelm Busch-Zitat, glaube ich, ne? Bist du wütend, zähl bis vier, hilft das nicht, dann explodier. Oder so. Also, finde ich auch gar nicht so also finde ich auch nicht so schlecht. Also Wut hat ja auch eine Funktion. Man darf sich auch ärgern. Aber den halt rauszulassen, dass ich den nicht so die ganze Zeit bei mir behalte, dafür gibt es ganz simple, wirklich leichte Übungen, die wende ich natürlich irgendwie an. Nicht immer. Und ich bin ganz ehrlich, es gibt ein, zwei Themen so, da frage ich mich, okay, das kommt schon echt immer wieder. So sind immer die gleichen Situationen. Und wenn ich da nicht weiterkomme, dann gehe ich echt zu einer Kollegin und lasse mir da helfen.
Das ist ein gutes Stichwort. Wenn man selbst nicht weiterkommt, einfach mal andere ins Boot holen, weil wir sind ja eben menschliche Wesen und Herdentiere.
Alleinsein.
Ich bin Wolfgang, ich bin 70 Jahre alt, also im Ruhestand und lebe in Bayern. Also ich wandere manchmal mit Freunden, aber meistens allein. Und das mache ich eigentlich auch ganz gern bewusst. Es war einmal auch beim Wandern, das war aber irgendwo auf dem Jakobsweg in Spanien an der Küste, da habe ich mich verlaufen. Und das war ein sehr früher Morgen, weil ich sehr früh aufgebrochen bin. Und das ging durch Wald und über Berge. Die Markierungen waren verschwunden und ich wusste irgendwann nicht mehr, wo es weitergeht. Es war neblig, es hat geregnet. Es war schon ein bisschen niederschmetternd, die ganze Stimmung. Und da dachte ich auch, was machst du jetzt? Dann hat mir einfach geholfen, mich hinzusetzen, beziehungsweise einfach mal eine Viertelstunde stehen zu bleiben und das alles, diese leicht aufkommende Panik wieder wegzuschieben und dann den Weg fortzusetzen in der eingeschlagenen Richtung und zu hoffen, dass man dann schon auf irgendwas wieder stößt, woran man sich orientieren kann. Und das war auch dann so. Ich fand dann eine Straße und in der ganz fern im Nebel einen Menschen. Und dieser Mensch war eine Frau. Und diese Frau war auch eine Jakobswandererin und hatte sich genauso verlaufen wie ich. Und sie ging auf Krücken. Und wir haben dann zusammen einfach den Weg weitergemacht, sind die Straße gegangen, bis wir ein Dorf gefunden haben. Und dann war der ganze Irrweg zu Ende. In dem Dorf haben wir uns wieder verabschiedet. Und wir haben uns dann auch nie wieder getroffen. Das war eine Begegnung und das war es dann eben. Das war gut so.
An dieser Stelle erwarten mein Plus Eins, Boris Beimann und ich, keinen Applaus, weil kein Applaus, so heißt auch dein Podcast, Boris, in dem du mit deinem prominenten Klientel quasi über Erfolge und Misserfolge sprichst. Zum Beispiel hattest du Anna-Maria Mühe zu Gast, Caroline Kebekus, aber auch Schriftsteller und Plus-1-Kollege Friedemann Karich. Jetzt warst du bei mir hier selbst im Radio- bzw. Podcast-Interview zu Gast. Für dich ja eigentlich auch mal ein anderer Auftritt. Wie war es für dich vom Stresslevel her?
Also ich habe mich total gefreut und ich habe gerade kurz drüber nachgedacht. Du hast mich an ein, zwei Stellen erwischt.
Wo? Sag,
Ja,
wo?
zu Beginn dachte ich, also zu Beginn, als du gesagt hast, kommt so ein Lückentext, da war ich natürlich, da ist mein Körper sofort angesprungen. Das ist wie so eine Hab-Acht-Stellung zu sein, ne?
Ja.
Wie als würde man gleich erschrocken werden. Und als du, wo ich gemerkt habe, naja, als du mich quasi sehr persönliche Fragen
Ja.
gestellt hast, da habe
Ja.
ich auch gemerkt, jo.
Habe ich auch gemerkt, aber ich will ja mal alles ganz genau wissen. Ich will es ja mal runterbrechen und klar, wir haben viel über deinen Job gesprochen, und dann bist du natürlich sehr in diesem Professionellen und ich frage mich immer so, ja, aber wer bist du als Mensch, Boris? Wer bist du? Und ich meine auch, wenn man da auf so, es sind ja schwierige Fragen dann, wenn man da keine Antwort für sich hat oder auch für andere, das ist ja auch irgendwie eine Antwort, weil das ist ja auch
Absolut,
voll
ja.
normal.
Manchmal sind die Fragen ja auch nicht passend, liebe Sonja.
Entschuldigung.
Nein.
Entschuldigung. Aber weißt du hast auch gesagt, du gehst ja auch mal neugierig auf Leute zu. Bei mir ist es auch so, ich will dann halt immer bestimmte Sachen wissen und frag die dann. Ist es vielleicht manchmal, ist es too much? Ich weiß es nicht. Aber es ist ja auch
So,
immer,
nö, du hast es gar nicht
es ist immer ein
empfunden.
Austesten. Mit
Ich.
Austesten der Drucksituation.
Es
Wo?
war spannend.
Ja. Boris Beimann, vielen Dank, dass du heute mein Plus Eins warst.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Tschüss und bis bald.
Tschüss.
Und wenn Sie noch Kapazitäten haben, dann hören Sie gerne Weiter zu klicken Sie vielleicht auch mal in unseren anderen Plus-1-Podcast rein. In der Geschichte der Woche geht es um Ute Hollschuhmacher, Ende 50, eine gestandene Frau, aber sie hat als Kind nie lesen und schreiben gelernt.
Habe ich auch gedacht, dass ich schuld bin, dass ich nicht lesen und schreiben kann. Aber ich habe mich oft auch gefühlt, ob ich behindert bin. Aber trotzdem habe ich mich immer schlecht gefühlt. Sobald, wenn irgendwas ums Lesen ging, war mir ganz komisch.
Ich bin Sonja Koppitz und bedanke mich an dieser Stelle schon mal fürs Zuhören. Und wenn Sie Lust haben, dann seien Sie doch vielleicht auch nächste Woche wieder mein Plus Eins. Da bin ich nämlich wieder am Start. Tschüss.